Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches Denken. Mein Name ist Kolja Barkhorn und heute sind wir wieder in unserem Podcast und haben wieder einen spannenden Gast aus der Börse Stuttgart eingeladen, und zwar den Richard Dittrich. Und vielleicht kennen ihn ein oder der andere Anleger schon aus unserem Community-Event im August. Da hat er auch ganz kurz ein bisschen ein paar Sätze erzählt zum Thema Börse. Und ja, der hat auf jeden Fall so einiges auf dem Kasten, was ganz viele unterschiedliche Fragestellungen und so weiter angeht. Und wir haben viele Fragen gesammelt. Und einen Teil dieser Fragen werden wir heute im ersten Podcast beantworten, zusammen mit dir, Richard. Und ich bin schon richtig gespannt. Und bevor wir allerdings anfangen, wollen wir natürlich erstmal ein bisschen was über dich erfahren, wer du bist, was du machst, wie lange du schon an der Börse bist. Vielleicht könntest du einfach mal in 2, 3 Sätzen was zu dir erzählen.
Ich stelle mich da mal ganz kurz vor, auch von mir. Hallo zusammen. Ich bin Richard Dittrich, wie gerade schon angesprochen. Ich bin jetzt seit dem 01.01.2001 an der Börse Stuttgart beschäftigt. Damals habe ich mit einer Kollegin zusammen das Beschwerdemanagement ins Leben gerufen. Ganz hässliches Wort, deswegen haben wir es auch relativ schnell in die Kundenbetreuung umbenannt. Aber das zeigt schon, was so die Kernaufgabe anfangs für uns war. Börsengeschäfte sind recht komplex. Wir haben festgestellt, dass auch viele Banken mit Anfragen von ihren Kunden zu Orders schnell überfordert waren. Und darum haben wir damals schon versucht, den Kunden beizubringen, ruf doch direkt bei uns an. Denn wenn der Kunde sich bei seiner Bank gemeldet hat, die Bank hat erstmal versucht, irgendwas rauszufinden. Das hat meistens nicht funktioniert. Kein Vorwurf, sondern es ist einfach komplex. Sie können es nicht herausfinden. Also kam die Bank zu uns. Wir haben es recherchiert. Der Bank hat die Mitteilung mitgegeben und die versucht es wieder dem Kunden beizubringen. Mhm. Das klingt nach Flüsterpost und genau das war es auch. Also da ging einfach Zeit und Informationen verloren. Und darum haben wir gesagt, ruft direkt bei uns an, geht schneller, ist informativer. Und je schneller sich jemand bei uns meldet, ich werde nachher mal kurz noch Werbung machen, den Telefonnummer nennen, je eher können wir aus Kulanz auch was machen für euch. Weil wenn wir das Gefühl haben, jemand wartet absichtlich 3 Tage, weil er hofft, oh, vielleicht läuft der Markt ja für mich, dann sind wir natürlich weniger gewillt, aus Kulanz irgendwo jemand noch entgegenzukommen. Wenn jemand sich unmittelbar, nachdem er festgestellt hat, hops, das hätte eigentlich besser laufen müssen, sich bei uns meldet, sind die Chancen einfach viel, viel größer. Okay. Also damals habe ich wirklich mit Leuten telefoniert, die sich darüber beschwert haben, warum ihre Order nach 15 Minuten nicht ausgeführt wurde. Das klingt heute utopisch, 15 Minuten, was macht ihr denn? Aber 2001 waren das durchaus Zeiten, die waren durchaus noch drin. Heute telefoniere ich wegen 15 Sekunden oder noch weniger. Also man sieht, der Markt hat sich extrem beschleunigt und dementsprechend natürlich auch die Erwartungen, die die Anleger an uns haben. Okay. Neben diesen Beschwerden, die so der Ursprung waren, kamen natürlich immer wieder viele Serviceanfragen dazu. Ich meine, einige dieser Fragen, die wir heute gestellt bekommen werden, die wir im Facebook bei dir gesammelt haben, die kommen hier tagtäglich rein ans Telefon. Deswegen bin ich vielleicht als Ansprechpartner da ganz gut geeignet, weil wir einfach viele allgemeine Fragen zum Börsenhandel gestellt bekommen, zu Funktionsweisen von Produkten und so weiter und so fort. Und darum halten wir auch relativ viele Seminare, Veranstaltungen, versuchen halt das, was wir gesammelt haben an Wissen, an Informationen, an die Leute rauszugeben. Ich glaube, deswegen passen deine Beiträge und unsere Meinung ganz gut zusammen, weil wir einfach sagen, nur jemand, der selber weiß, was er tut, der macht das auch langfristig weiter. Genau. Alter Geschäftsführer von uns hat mal gesagt, Anlegerbildung ist der beste Anlegerschutz. Ich glaube, das passt einfach immer wieder, dieser Spruch. Und deswegen haben wir heute einige Fragen rausgepickt, die wir bearbeiten wollen, glaube ich.
Genau, ja. Das ist also der Grund, warum ich euch, liebe Zuhörer hier des Podcasts, auch Richard unbedingt vorstellen wollte, weil er halt ein unglaubliches Faktenwissen angesammelt hat über die Jahre. Und auch, da können wir gleich dann zum ersten Thema einsteigen, wenn er sich Videos von mir anguckt, ja, dann immer die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sich immer sagt, was labert der da schon wieder? Ja, so habe ich
ja zum Beispiel... Da muss ich dich und mich verteidigen. Ganz so schlimm ist es nicht. Wenn ich das was tue, dann nur, wenn es um börsenspezifische Themen geht. Also wenn du Themen zu Aktien und wie die Ansichtsweise von Aktien sind oder wie man sie bewerten soll, das sind wir meistens einer Meinung. Und komischerweise benutzt du auch häufig Beispiele, die ich sage, hey, das hätte auch von mir kommen können. Einfach bildlich, lass die blöden Fremdwörter weg, weil nur so verstehen es die Leute. Aber wenn es halt börsenspezifische Sachen sind, ich glaube, da kommen wir gleich zur ersten Frage, dann sage ich halt immer, hätte man ein bisschen besser machen können, ist nicht falsch, aber mach's doch gleich richtig. Und ich muss eins sagen, wir haben uns ja vor kurzem über ein Thema unterhalten und ich gebe zu, ich habe mir gestern gerade deine 5 Punkte in Anführungszeichen gegen Daytrading angeschaut. Ja. Da kam ja auch gleich die Aussage, Börsenkurse oder Preise. Mhm. Vielleicht hat es ja was gebracht, dass wir da schon drüber gesprochen haben.
Genau
das Thema, Börsenkurse oder Preise, was gibt es denn eigentlich und warum?
Genau, das war die erste Frage, die, als wir neulich nämlich telefoniert haben, du dann irgendwann mir gesagt hast, Kolja, es gibt gar keine Börsenkurse mehr und ich erstmal so, hä, ist der jetzt irgendwie verrückt geworden oder so, ja, zu viel Kaffee getrunken oder, dann habe ich die erste Frage gleich ganz nach oben gestellt und zwar, Es gibt also keine Börsenkurse mehr, sagst du, ja? Warum gibt es denn diese nicht mehr? Und was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Börsenkurs und einem Börsenpreis? Ist das überhaupt wichtig?
Also muss jetzt, man muss da ein bisschen in die Vergangenheit gehen. Es gab seit 1896 bis 2002 eine sogenannte Kursmaklerkammer. Das heißt, es waren damals Gesellschaften, die nicht direkt an der Börse angeschlossen waren, die aber einen Makler-Eid leisten mussten und die dann für die Kursfeststellungen zuständig waren. Mhm. Ja, seit 2002 gibt es die einfach nicht mehr. Um zu erkennen, da gibt es keine Kursmakler mehr, sondern die Preise werden direkt an der Börse von Börsensystemen gemacht. Darum spricht man einfach hier von Börsenpreisen. Ich muss aber eins ganz klar sagen, ob ich jetzt irgendwelche Leute auf NTV N24 höre oder irgendwelche Vorträge von irgendwelchen Fachleuten mir anschaue, die meisten nutzen natürlich immer noch den Begriff Kurse. Hat sich einfach so eingebürgert. Aber wenn man es wirklich richtig ansprechen möchte oder auch mal gerade den Leuten mal mal gucken möchte, wie weit sie wirklich in Materie drin sind, dann müsst ihr denen mal sagen, Moment mal, Kurse gibt's doch schon lange nicht mehr. Die wissen es oft selber nicht, dass sie eigentlich von Börsenpreisen sprechen. Aber auch da wichtig, beides kann sowohl mit als auch ohne Umsatz sein, was viele auch nicht verstehen können. Es gibt an der Börse ja umsatzlose Preisfeststellungen. Also einfach, wenn du sich mal so eine Times and Sales Liste anschaust, steht immer hier 100 Stück umgesetzt zu 20 Euro und dann nochmal 80 Stück zu 20,2. Und irgendwann kommt mal 0 Stück bei 20,1. Und da steht dahinter ein G zum Beispiel. Das heißt, damit zeigt das Börsensystem einfach nur an, hier hätte theoretisch ein Umsatz geschehen können, wenn jemand gewollt hätte. Mhm. Das ist eine reine Information, weil bei vielen Banken ist es so, wenn du deinen Depotwert vergleichen möchtest oder deinen Depotwert berechnet haben möchtest, muss die Bank irgendwo einen Umsatz haben, einen Preis haben. Ja. Und wenn du eine Aktie besitzt, wo einfach wochenlang nichts passiert, heißt ja nicht unbedingt, dass die Aktie schlecht sein muss, nur dass halt gerade sich keiner dafür interessiert. Und da braucht die Bank einfach zur Berechnungsgrundlage deines Depotwertes irgendeine Preisfeststellung. Mhm. Und das ist auch ein wichtiger Grund, warum es diese umsatzlosen Preise gibt, damit das System einfach irgendwelche Daten heranziehen kann und sagen, was ist momentan dein Depotwert? Darum gibt es diese umsatzlosen Preisfeststellungen. Also du kannst gerne auch weiter Kurse sagen, aber wenn du es richtig machen möchtest, sind Preise die richtigen Begriffe.
Also im Prinzip einfach als Informationsquelle, damit, wenn ich jetzt in mein Depot mich einlogge und es gibt in dem Moment jetzt, sagen wir mal bei der Siemens-Aktie als Beispiel, gar kein Handelsvolumen, ja, keiner will gerade verkaufen und keiner will kaufen, damit der nicht einfach ein Strich in meinem Depot steht und sagt, sorry, wir können Sie leider gerade keinen Kurs, aber keinen Preis anzeigen. Ja, so.
Ist ein langer Prozess, ja.
Wird es dann trotzdem festgestellt, selbst wenn kein Umsatz stattfindet.
Ich muss ganz ehrlich sagen, da ist Siemens ein blödes Beispiel. Ja, da wird man sowas nie haben. Ja, wenn irgendein dritte Reihe Wert von hinten, da kann es irgendwelche gerade ausländischen Werte, wo einfach in Deutschland wenig passiert, wenn du das als Heimatbörse hier Frankfurt oder Stuttgart eingestellt hast. Okay. Umsatz, ich möchte aber trotzdem wissen, welchen Wert hat eigentlich die Position? Ich bin noch da.
Ja,
und aus dem Grund gibt es eben diese umsatzlosen Preisverstellungen. Genau.
Ja, ich muss aber auch sagen, ehrlicherweise, Richie, ja, wenn ich jetzt hier auf die Frage gucke, und ich habe es ja im Text vor mir, Börsenkurs sieht einfach viel sexier aus als Börsenpreis. Ja? Und ich denke mal, das ist einfacher auszusprechen, das hat sich so eingebürgert, das wird also sehr schwer, das aus den Köpfen rauszubekommen. Und ich denke mal,
da bin ich deiner Meinung.
Da gibt es aber noch weitaus wichtigere Fragen, die auch tatsächlich inhaltlich eine wichtige Rolle spielen. Und wir springen gleich mal in einige von diesen jetzt rein, die aus der Community kamen. Ja? Mhm. Und der erste Zuhörer, der du weißt ja, ne, unsere Leute, die sind kritisch und rational, die fackeln nicht lange, die legen gleich mit den richtig heißen Eisenfragen los. Ja? Und zwar fragt hier jemand, welche Börse sollte ich zum Verkauf nehmen? Ja? Was sind zum Beispiel die Unterschiede zwischen Regionalbörsen und Xetra oder TradeGate hinsichtlich der Preisgestaltung bei Bid und Ask?
Also grundsätzlich muss ich natürlich folgende Antwort geben. Verkauft natürlich immer in Stuttgart. So, genug Werbesendung, ich schalte das Schälchen wieder weg.
Genau.
Wichtig ist natürlich nicht nur der Verkauf, sondern man muss ja schon anfangen mit dem Kauf. Die Frage kann ja grundsätzlich heißen, wo handle ich denn richtig? Weil Kauf, Verkauf gehört ja immer zusammen. Und an jeder Börse gibt es natürlich unterschiedliche Preismodelle, es gibt unterschiedliche Gestaltungen, wie der Preis zustande kommt. Ich glaube, in der Frage waren auch gerade noch so Sachen wie Xetra, TradeGate und ich nehme mal uns als Beispiel an den drei großen Märkten, wo man handeln kann. Da muss man einfach wissen, welche Vor-, welche Nachteile habe ich wo. Man muss zum Beispiel bei Xetra wissen, okay, die Handelszeiten dort sind halt 9 bis 17.30 Uhr. Das sind so die Haupthandelszeiten. Wenn man später oder davor was machen möchte, geht's einfach nicht. Das heißt, wenn ich in Xetra eine Order reinlege für eine amerikanische Aktie, und nach 17.30 Uhr schießt Amerika durch die Decke und ich habe einen Verkauf drin, der eigentlich hätte ausgeführt werden können, anhand der amerikanischen Werte, komme ich bei Xetra einfach nicht zum Zug. weil meine Xetra-Orders nur bis 17:30 Uhr bearbeitet werden können, auch wenn USA bis 22 Uhr handelt. Xetra ist eine reine Computerbörse, die ist komplett voll elektronisch. Da werden immer Käufer und Verkäufer vom Computer gematcht zusammengeführt. Hat einen großen Vorteil, muss man ehrlich sagen, ist sehr schnell. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Computer haben auch einen großen Nachteil, sie sind einfach relativ unintelligent, weil man sie halt doch nicht so programmieren kann, dass sie alle Fakten mit berücksichtigen. Das heißt, bei Xetra kann es durchaus dazu vorkommen, dass du Zuteilungen bekommst, die absolut unsinnig sind. Du möchtest zum Beispiel 1000 Stück kaufen und die werden nicht am Stück ausgeführt, sondern innerhalb von 14 Sekunden in 12 Teilausführungen. Und wenn eine Bank dir dann 12-mal Teilausführungsgebühren in Rechnung stellt, dann macht es relativ wenig Sinn, dass grundsätzlich, das kann man ehrlich sagen, Xetra eine günstige Gebühr hat als zum Beispiel Stuttgart, aber durch die vielen Teilausführungen, die Kosten dann trotzdem in die Höhe schnellen. Das ist so ein kleiner Nachteil, den man halt wissen muss. Gerade diese Teilausführungen können da häufig zu gefährlichen Positionen führen. Und auch noch, so eine Computerbörse bei hochliquiden Werten aus dem DAX, auch noch am MDAX, funktioniert sehr gut. Aber wenn du dir gerade mal Nebenwerte oder illiquidere Werte, ausländische Werte oder SDAX-Werte anschaust, da ist es da schon recht schwierig, weil einfach da der Markt alleingelassen wird. Da gibt es ein paar Käufer, da gibt es ein paar Verkäufer und die müssen sich halt finden. Das sorgt keiner dafür, dass die irgendwie zusammenkommen. Und das macht dann einen Unterschied zu unserem Marktmodell aus. Ich traue mich aber auch noch kurz mal TradeGate anzusprechen, weil viele sagen, oh, TradeGate ist ja ganz toll, ich weiß genau, da kann ich umsonst handeln. Kann man ehrlich sagen, TradeGate erhöht keine Börsengebühren. Aber die Frage, die ich mir immer stelle, wer steht morgens auf, geht arbeiten, kommt abends heim und sagt, das habe ich wieder gut gemacht, aber Geld dafür will ich nicht. Also wenn ich jetzt die Nachrichten anschaue, ich weiß, Donald Trump hat ja gemeint, er will seinen Job für einen Dollar machen. Gut, er hat ja genug Dollars, der braucht nicht mehr. Aber ein normaler Mensch, normales Unternehmen muss ja irgendwie Gewinne erwirtschaften. Und da muss man halt sagen, Xetra, habe ich gerade erklärt, hat auch eine Börsenlizenz, funktioniert aber eher wie so ein außerbörsliches System. Das heißt, bei TradeGate kannst du nie als Käufer mit einem Verkäufer zusammengematcht werden, sondern du handelst immer gegen TradeGate. Wir haben ja vorher die Frage gestellt ja bekommen, Bid und Ask, wo ist der Unterschied? Bei Xetra als auch bei uns wird Bid und Ask, diese Spanne, durch den Markt gemacht. Das heißt, wenn es Käufer gibt, es gibt Verkäufer, wenn die sehr nahe aneinander rutschen, weil es sehr viel Nachfrage, sehr viel Angebot gibt, ist das Spread sehr eng. Und wenn einfach sich wenig Leute dafür interessieren, ist das Spread sehr weit. Bei TradeGate wird dieses Spread immer von TradeGate gemacht. Und das Spread wird auch immer von TradeGate vereinnahmt, weil du immer als Käufer von TradeGate kaufst, zum Beispiel zu 2,20 € und als Verkäufer immer an TradeGate verkaufst, zum Beispiel für 2,10 €. Und die Differenz verdient dann jedes Mal TradeGate. Und das sind die Unterschiede. Also man kann nicht sagen, ich handle dort umsonst, das wäre ein bisschen Milchmädchenrechnung. Zum Glück wurde ja auch die Frage gestellt nach dem Bid und Ask. Und genau das sind die Kosten, die man immer mit berücksichtigen muss. Weil viele Anleger, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, die machen Folgendes, die ziehen die Abrechnung raus von ihrer Bank und sagen, hier, da steht 4,20 € plus Steuern und bei der anderen steht plus 2,20 €. Die mit 2,20 € sind auf jeden Fall billiger gewesen, wenn man halt die Spreads nicht mit berücksichtigt. Und das ist der große Punkt. Also ich kann nicht sagen, was zahle ich für eine Dienstleistung, sondern ich muss gucken, und was kaufe ich mir dafür? Zu welchem
Absolut.
Preis zahle ich denn dafür? Das sind nur
Ganz,
die
ganz, ganz
Punkte.
wichtiger Punkt. Und das zieht sich
Und
übrigens überall durch die gesamte, nicht nur Aktienpreise, sondern es ist auch zum Beispiel bei ETFs ist es sehr häufig so. Die Leute gucken alle auf diese TER. Ja, und dann steht dann zum Beispiel, ich vergleiche jetzt zwei ETFs. Der eine ETF hat zum Beispiel 0,25 ETR und der andere hat 0,5 TER. Und sage ich mir, boah, ich nehme natürlich den für 0,25. Aber es kann sein, dass der andere ETF, und das ist häufig bei eben bei Swap-ETFs so, dass die ganz andere Weichkosten langfristig noch haben. Zum Beispiel durch die Swap-Gebühren, ja, dass die Tracking-Differenz eine andere ist, die dann am Ende sich auf die Rendite natürlich auszahlt. Und am Ende muss man halt ja immer vergleichen, was ist sozusagen die Rendite, ja? Und wenn ich alle Kosten
Ganz genau.
berücksichtige, kann es dann sein, dass ein ETF, der 0,25 kostet, also ausgewiesen kostet, trotzdem insgesamt mehr kostet als einer, der 0,5 kostet. Und deswegen absolut richtig, was du sagst, dass man alle Kosten hier beachten muss, ja?
Genau. Was bei den ETFs, wenn ich gerade schon aus den Schlenker machen darf, auch noch interessant ist, gibt natürlich ETFs, die sagen, ich mache keine Wertpapierleihe. Wenn du schon die ETFs kurz anführst, Entschuldigung, die Bresche schlage ich auch noch ein.
Nee, kein
Wenn
Ding.
einer mit der Wertpapierleihe in Anführungszeichen als ETF ein bisschen Geld verdienen kann, kann dieser Fonds dementsprechend auch günstigere Gebühren anbieten. Wenn er sagt, ich mache das nicht, dann ist er automatisch etwas teurer. Also wirklich, genau das anspricht, bitte das Kleingedruckte auch lesen. Ich weiß, das ist Arbeit, aber Geldanlage ist nun mal Arbeit, das ist kein Hobby. Wenn man das Hobby betrachtet, der verliert Geld, so geht es mir bei Hobbys immer. Und als Arbeit, ja, da muss ich halt was tun. Und dann gehört auch diese Geschichte mit dazu, sich mit den Details zu beschäftigen, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall mindestens Podcasts anhören und Videos schauen, ne? Das ist das Mindeste.
Ja gut, das ist heutzutage so einfach. Also zur früheren Zeit, als ihr angefangen habt, da hast du halt das ganze Zeug noch per, ja hier, ja, Bleiwüste gedruckt lesen müssen. Heute gibt es halt schon wirklich angenehmere Möglichkeiten, also auch nebenher. Ja. Jetzt, wie es vielleicht einige tun, auf dem Weg ins Geschäft oder die Arbeit, das Ganze nicht anhören können, den Luxus gab es früher nicht.
Wobei
okay,
auch,
aber ganz wichtig.
Ja? Ja. Wobei es auch Vor- und Nachteile immer alles hat, weil dadurch nämlich gerade, dass heute sehr viel Wissen aufbereitet wird, ja, durch YouTube, durch Podcasts und so, auch immer mal wieder es vorkommt, dass halt eine Information mal durchrutscht oder dass man halt im Prinzip dadurch, dass andere einem das Wissen immer vorkauen, man selber nicht so tief gezwungen ist, in die Materie einzusteigen. Und ich merke immer wieder selber, so richtig muss ich es mir, also ich informiere mich auch immer sehr viel über Podcasts und so, muss mir es dann aber trotzdem nochmal richtig in einem Buch gedruckt selbst durchlesen, um es wirklich zu verstehen, ja. Also man muss eigentlich beides machen, meiner Meinung nach. Gut, aber
das ist schon richtig. Aber nur so kannst du erkennen, was dich interessiert. Wichtig zum guten Letzten, Ich habe jetzt Werbung für zwei Mitbewerber gemacht. Ich will auch ganz kurz sagen, was bei uns...
Ja?
Denn eins ist ja klar, ich habe ja vorher gesagt, Computer sind sehr schnell, aber meistens auch relativ unintelligent. Gerade bei diesem Computerhandel gibt es immer wieder diese sogenannten Big Fingers oder die Flash Crashes, wo einfach innerhalb von kürzester Zeit, weil sich Computer gegenseitig hoch oder runter schaukeln, Preise zustande kommen, die nach 3 Sekunden wieder obsolet sind, fallen um 30% und nach 3 Sekunden sind wir auf dem alten Höchststand. Die Preise waren aber alle gerechtfertigt scheinbar und die Preise bleiben dabei. Wir als Börse Stuttgart, kann man auch als eine Regionalbörse nennen, das ist immer ein bisschen schwierig, was ist eine Regionalbörse, das ist die zweitgrößte Börse Deutschlands, da kann man sagen, ja gut, so regional ist es nicht mal mehr, aber viele bezeichnen es trotzdem und wir haben ein hybrides Marktmodell, wir sagen einfach, okay, wir wissen, bei vielen Sachverhalten ist der Computer einfach die beste Wahl. Wenn es schnell ist, wenn es einfach ist, dann darf bei uns der Computer selbstständig die Geschäfte tätigen. Unter dem Kauf, unter dem Verkauf, beide sind sich einig bei 50 Euro, die führen wir zusammen. Das Geschäft ist erledigt. Wenn wir aber sagen, da kann was nicht ganz stimmen, zum Beispiel der letzte Preis in meinem Beispiel war bei 20 Euro, dann darf der Computer den nächsten nicht bei 50 machen. Also jetzt eine große Differenz, je nach Wert. Ja. Manche Differenzen bei 5%, manche bei 10, manche bei 20. Es gibt einfach Grenzen, wo man sagt, Moment mal, da muss ein Mensch drüber schauen. Das kann einfach so nicht richtig sein. Da muss irgendwo ein Fehler dahinter liegen. Ja. Also wir entschleunigen das Ganze. Bei uns heißen die Gesellschaften QLPs, Quality Liquidity Provider. Liquiditätsspender, in Deutsch klingt das Wort auch nicht wirklich sexy, aber die Aufgabe, die sie haben, ist einfach wichtig. Sie müssen gucken, dass die Preise passen. Und das nächste ist, ich sagte ja vorhin, Xetra, da gibt es Käufer, es gibt Verkäufer und die müssen sich finden. Wenn keiner da ist, die zusammenpassen, dann ist es halt so. Und wir haben noch die Aufgabe auch zu sagen, wenn jemand 100 Stück kaufen will und jemand anderes verkauft bloß 70 Stück, wir machen keine Teilausführung, sondern es gibt hier sehr häufig die Möglichkeit, dass unser QLP sagt, ich nehme die 70 vom Verkäufer, pack eigene 30 drauf und gebe dem Käufer 100. Beide sind zufrieden. Und wir haben jetzt bei uns hier einfach die Aufgabe, die fehlenden 30 Stücke noch zu besorgen. Und haben so aber beide Kundenseiten zufriedengestellt. Das machen wir von 8 bis 22 Uhr. Und wenn wir schon vielleicht auf die DAX-Werte von vorher gesprochen haben, von Xetra, in DAX und auch vielen MDAX-Werten haben wir einen spreadlosen Handel. Also wir haben ja, die Ursprungsfrage war, wo unterscheiden sich Bid und Ask? Ja, ganz einfach, gerade in diesen großen Werten gibt es bei uns keinen Unterschied, weil wir Bid und Ask von 9 bis 17.30 Uhr in DAX-Werten und auch in vielen, vielen MDAX-Werten einfach spreadlos handeln und es bis zum ruhigen Wert von 20.000, 30.000 Euro. Also da hast du keine weiteren Kosten, sondern hast du wirklich nur die Börsentransaktionsgebühren und sonst weiter keine Spreadkosten drin. Und das ist ein wichtiger Punkt.
Und was ich fälschlicherweise ja neulich, Schande auf mein Haupt, gesagt habe, ihr habt auch nicht nur bis 20 Uhr, sondern natürlich bis 22 Uhr geöffnet.
Genau. Ja. Aber ich muss dich vielleicht auch ein bisschen in Schutz nehmen. Es kommt drauf an, weil...
Okay.
Jetzt Fonds 8 bis 22 Uhr. Du hast dich sicherlich auf die Derivate bezogen, weil die handeln wir nur bis 20 Uhr.
Genau, weil ich ja hauptsächlich Derivatehändler bin.
Du bist der Heavy Trader in Knockout-Produkten, haben wir schon mal wieder festgestellt bei dir, ganz
absolut,
genau.
Absolut,
und um das ganze Bild abzurunden, Rentenpapiere, also festverzinsliche, handeln wir von 8 bis 18 Uhr. Weil gerade in dem Markt Rentenpapiere ist normales Geschäft sehr stark unter Banken. Privatanleger machen relativ wenig. Ja. Wir beziehen die Banken bei uns mit ein. Aber ab 18 Uhr erreichen wir halt die wenigsten Banken. Und deswegen sagen wir, Rentenhandel im sinnvollen Umfang können wir von 8 bis 18 Uhr darstellen. Und wir machen das nicht nur innerhalb vom Orderbuch, sondern wir gucken auch, wenn bei uns nichts geht, gibt es eine große Bank, mit der wir es handeln können. Und dann besorgen wir die Stücke für den Kunden von dort aus. Und deswegen bis 18 Uhr. Danach macht es keinen Sinn mehr einfach.
Okay, alles klar. Dann springen wir doch mal in ein ganz anderes Thema. Und zwar zu einer anderen, sehr interessanten Frage. Und zwar, was bedeuten denn eigentlich die Basispunkte, die einem Index seinen Wert geben? Also wenn jetzt zum Beispiel der S&P 100 Punkte, also damit meint der User wahrscheinlich der S&P 500, 100 Punkte steigt, was heißt das? Wie werden diese Punkte berechnet? Aus dem Angebot und Nachfrage?
Also die wichtigste Antwort ist einfach, das große Geheimnis ist, es ist kein Geheimnis. Wir könnten die Dinge auch Perlen oder Nuggets oder Kekse nennen. Das sind einfach Punkte. Das ist einfach eine Darstellungsform. Ja. Vielleicht gerade zum S&P, wenn man da mal zurückgeht, so wie man jetzt kennt, mit 500 Werten gibt es ihn seit 1957. Auf Basis haben die Ersteller Standard & Poor's den zurückgerechnet auf die Werte von 1941 bis 1943. Und damals haben sie halt gesagt, wir fangen bei 10 Punkten an. Irgendwie muss man halt mal eine Berechnung haben. Mhm. Die haben sogar zurückgerechnet bis ins Jahr 1789. Dort hätte der theoretisch bei 0,5 Punkten notiert. Also nichts anderes, diese Punkte sind nichts anderes als einfach eine Berechnungsgrundlage. Was sie da Antworten geben kann, ist, wie entwickeln sich die Punkte? Warum steigen, warum fallen die? Gehen wir vielleicht von S&P ganz kurz auf den DAX, das ist leichter zu erklären, weil da einfach mehr Leute mit sich beschäftigen. DAX, 30 Werte, die theoretisch im Vierteljahrestakt angepasst werden könnten, im Normalfall aber einmal im Jahr angepasst werden. Und ein schönes Beispiel ist da die erste und zweite Bundesliga im Fußball, erste Liga DAX, zweite Liga MDAX. Und wie im Fußball gibt es immer Auf- und Absteiger, habe ich mir sagen lassen, ich gebe es zu, ich bin kein Fußballfan, aber so viel kriege ich da auch schon mit davon. Das heißt, einmal im Jahr guckt man einfach, welche MDAX-Werte haben besonders hohe Marktkapitalisierung. Das heißt, man guckt sich an, jede Aktie, was ist die wert? Wenn wir das zusammenrechnen, wie viele Aktien gibt es, hat man eine Marktkapitalisierung. Und der zweite Aspekt ist, wie viel Umsatz an der Börse gab es in diesem Wert. Mhm. Und wenn man im MDAX Aktien hat, die mit diesen beiden Faktoren besser dastehen als der kleinste Wert im DAX, dann tauschen die.
Ja.
Das heißt also, im DAX die 30 Werte ist nicht jeder Wert zu einem 30stel gewichtet. Ganz im Gegenteil, wir haben Schwergewichte wie die VW, wie die Siemens, die sind über 10% gewichtet. Das heißt, wenn die VW sich bewegt oder die Siemens sich bewegt, hat die eben 10% Einfluss auf die Berechnung des DAXes, der Punkte im DAX. Mhm. Wenn sich eine kleine Aktie, wie zum Beispiel die ProSieben Medien AG, bewegt, das merkt der DAX kaum.
Ja.
Weil die eben fast nur bei 1% sind. Das heißt also, die ganze Punktegeschichte ist einfach nur eine Berechnungsform, das ist eine Währung, die heißt halt Punkte. Und wie die zustande gekommen sind, dass sie steigen oder fallen, hängt einfach darauf an, wie schwer beim DAX jede einzelne Aktie gewichtet, beim S&P, wie schwer ist da jede einzelne Aktie gewichtet. Und wenn Schwergewicht sich bewegt um 1%, macht das natürlich viel mehr, als wenn ein ganz kleiner Wert sich um 10% bewegt. Das merkt man vielleicht gar nicht. Aber vielleicht auch viel wichtiger als die Frage, was sind Punkte, ist eher, was fällt bei den Punkten alles mit rein? Und da gibt es nämlich zwei große Unterschiede, dass man sagt, ich habe hier einen Performance-Index und einen Preis-Index.
Genau.
Bevor man sich Gedanken macht, was die Punkte aussagen, sollte ich mir lieber Gedanken machen, und was fließt bei der Berechnung dieser Punkte mit ein.
Genau.
Und das ist ein großer Unterschied, ob ich jetzt sage, ich habe einen Performance-Index wie der DAX, wo auch die Dividenden mit eingerechnet werden, oder wenn ich einen Index habe wie den S&P 500, wo halt nur die Preisverstellungen reinkommen. Und ja klar, wenn die Aktie Dividenden auszahlt, dann fällt die Aktie, weil jeder Käufer sich sagt, Moment mal, die zahlt jetzt 5 Dollar, Verzeihung, ist in den USA, 5 Dollar Dividende aus. Mhm. Also fehlt der Aktie ja 5 Dollar und darum fällt die Aktie im Normalfall um 5 Dollar. Und diese 5 Dollar, die in meinem Beispiel rausgerechnet werden, die bleiben im S&P 500 nicht drin, weil der nur die Preise darstellt.
Richtig, genau.
Und nicht die Performance. Also das ist ein wichtiger Punkt, gerade wenn wir zum Thema ETFs kommen, wobei da meistens ja immer nur die Performance-Indizes gerechnet werden.
Ja, und hier kann man auch am Ende nochmal sagen, also im Endeffekt ist es natürlich so, wie der Frager hier gesagt hat, na klar, wenn die einzelne Börsenkapitalisierung von einzelnen Unternehmen steigt, ja, weil die Nachfrage steigt, dann steigen im Endeffekt auch natürlich die Punkte oder der Index. Das heißt, es wird natürlich durch Angebot und Nachfrage dann auch der Punktestand bestimmt. Aber wie stark jetzt diese Entwicklung des Index erfolgt, hängt also in den größten Fällen und in den meisten Fällen natürlich von den größten Unternehmen in diesem Index ab. Ja? Aber häufig ist es ja so mittlerweile, dass eigentlich dass gerade im DAX zum Beispiel die Aktien sich ja recht gleichförmig meistens bewegen. Oder kannst du da was Gegenteiliges sagen? Also immer wenn ich gucke ja nicht so oft drauf, aber immer wenn ich mal raufgucke auf den DAX, sieht man eigentlich so ziemlich, dass es, klar, die Bankentitel sind ab und zu mal so ein bisschen unkorreliert, ja, aber immer wenn ich raufgucke, sind eigentlich entweder die meisten Aktien im Plus oder im Minus, ja, ist meistens so. Also meiner Erfahrung nach.
Es kommt immer ein bisschen auf die Nachrichtenlage an, sage ich mal.
Ja.
Wenn du zum Beispiel jetzt plötzlich von jetzt auf nach irgendwelche, gestern VW hat sich geeinigt, juhu, juhu, plötzlich schießen
Genau.
halt Automobilwerte eher nach oben. Also es hat sehr viel, einmal insgesamt der Markt korreliert sehr stark miteinander, aber dann kommt es noch darauf an, was machen gerade irgendwelche Branchen, gibt es irgendwelche
Genau.
Nachrichten, die da abgestraft oder pauschal in die Höhe gehoben wird. Das sind eigentlich die Gründe, wo man sagen kann, was passiert denn da eigentlich?
Genau.
Also die zwei Punkte sind entscheidend. Normalerweise bewegt sich alles gleichmäßig, aber
Ja.
wenn irgendwo Nachrichten rauskommen, die schlagen sofort zu Buche im Normalfall. Also
Genau.
heute muss zum Beispiel, ich gucke mal gerade den DAX an, Linde und ThyssenKrupp sind die einzigen beiden, die momentan mit 0,81 und 0,74 Minus sind. Mit richtig dicke Minus, Anführungszeichen. Und dafür haben wir auf der anderen Seite die Fresenius und Fresenius Medical Care. Also musste irgendwo in Gesundheitsbranche ein Pluspunkt gewesen sein, was irgendwelche Nachrichten gab. Und dann kommt gleich BMW und Volkswagen. Das ist vielleicht aufgrund der Nachricht von gestern geschuldet. Also man sieht schon, die Nachrichten spielen immer wieder mit ein. Ganz klar, wenn du als
Na klar.
Anleger schnelle Nachrichten kommst, die setzt du um, die Ideen hast du dann und dementsprechend handelst du auch danach.
Ja.
Das spiegelt sich einfach wieder dadurch. Also wir sind wieder bei Angebot und Nachfrage.
Jetzt können wir vielleicht noch mal ganz kurz, bevor wir zur letzten Frage dann kommen. Du hattest jetzt bereits zwei Punkte genannt, die in diese Berechnung mit eingehen. Also einmal die Marktkapitalisierung natürlich. Also generell, je größer das Unternehmen, desto mehr Gewicht. Dann gibt es noch das Volumen, das Handelsvolumen, ne, der
Umsatz, genau,
Aktie?
ja.
Also, und dann habe ich auch noch mal recherchiert, damals schon spielt natürlich auch der Streubesitz eine Rolle. Das heißt, manche Aktien, selbst wenn jetzt zum Beispiel eine Aktie, sagen wir mal, die größte Aktie der Welt wäre ja eigentlich dieser Saudi Aramco, ja? Also diese saudi-arabische Konzern. Ich glaube, ich habe mal gelesen, die hätten über 1 Billion Marktkapitalisierung, ist aber ein Staatskonzern, ja? Und deswegen geht der natürlich nicht in so einen Index mit ein. Wenn jetzt aber nehmen wir mal eine deutsche Aktie, und die ist im Familienbesitz zu irgendwie über 95% oder so, dann glaube ich, gibt es da auch noch ein Kriterium, dass die dann
Da
entweder nicht
gibt
so
es eine ganz
hoch
leichte
gewichtet.
Abkürzung. Ja.
Okay. Und
Die
gibt es
Abkürzung
denn.
lautet,
Okay. Sag.
die Abkürzung lautet einfach, in die Marktkapitalisierung kommen nur die Aktien mit rein, die Berechnung, die im Free Float vorhanden sind, die ich wirklich
Genau.
kaufen kann.
Ja.
Du hast absolut recht, wenn jetzt ein Familienunternehmen 99% der Aktien besitzt und nur 1% der Aktienwerte sind im freien Verkehr, im Free Float, also an der Börse kauf- und verkaufbar, dann macht es natürlich keinen Sinn, die irgendeinen Index reinzupacken, sondern nur
Ja.
der Ansatz der Aktien, die auch wirklich am freien Markt verfügbar sind, wird bei der Betrachtung der Marktkapitalisierung herangezogen. Den Rest lässt man
Okay.
komplett außen vor.
Gibt es sonst noch
Ansonsten
irgendwas, was damit reingeht in die Berechnung, oder waren das so die hauptsächlichen Punkte?
eigentlich die zwei Punkte, wenn man kann sagen,
Okay.
Marktkapitalisierung, aber nur der Free Float, ne, dann kann
Ja.
man schon die anderen Sachen weglassen, und Umsatzvolumen. Und die
Okay,
werden
alles klar.
herangezogen, um zu, nicht für die Berechnung, sondern wer kommt in den DAX, wer fliegt raus. Und
Genau.
dann wird anhand von diesen Kennzahlen eben festgelegt, und zu wie viel Prozent macht diese Aktie den DAX aus. Wenn sie eben mit
Ja.
kleinen Umsätzen und kleiner Marktkapitalisierung machen, die halt nur ein halbes Prozent aus. Und wenn die Werte sehr groß sind, dann schlagen sie halt mit über 10% vielleicht zu Gewichte.
Ja, und den einen Punkt, den du genannt hattest, wollte ich auch unbedingt nochmal hier betonen. Trotz dessen, dass es eigentlich jedem ziemlich schnell klar wird, wenn man es zum ersten Mal vergleicht, also jetzt den Preisindex und den Performance-Index, merke ich es immer wieder auch in unserer Community, dass Leute beispielsweise irgendeinen Index vergleichen mit irgendeiner Aktie oder mit irgendwas anderem, und dann ich immer sehe, dass sie dann vom MSCI World, da ist es am häufigsten der Fall, weil der auch normalerweise immer als Kursindex einfach nur ausgewiesen wird, dass die Leute dann einfach Apfel-Birnen-Vergleiche machen, weil sie irgendeinen Fonds beispielsweise gegen den Kursindex stellen. Ja? Ich persönlich,
Da fehlt einfach was, ja.
ich mache das zum Beispiel immer so, auch mit meiner eigenen Benchmark. Ich sage, ich nehme mir einfach immer eine der besten MSCI World ETFs, ja? Wo dann einfach der thesaurierend ist und dann die Dividenden also immer mit berücksichtigt werden, und nehme den dann als Benchmark statt jetzt irgendwie den Index. Weil ganz häufig findet man auch in den Darstellungen einzelner Seiten nicht immer sofort den Performance-Index von jedem
Index
einzelnen
selber,
Index.
genau.
Ja. Also das
Und du
ist immer
kannst halt ja
ziemlich.
auch den MSCI World selber nicht kaufen. Du brauchst irgendein Mittel, mit dem du den handeln
Genau,
kannst. Und das ist
absolut.
natürlich so ein ETF der beste Ansatz. Sonst wäre
Absolut.
es
Okay.
ja wirklich
Okay, du
auch
bist
wieder.
immer. Du
Gut,
bist immer.
vielleicht ganz kurz zu dem Punkt, was vielleicht auch interessant ist, was sich viele
Ja.
Leute mal den Dow anschauen könnten. Wenn sie mal gucken, Dow mit und ohne den Dividenden. Was glaubst du denn, wo Stand jetzt der Dow eigentlich stehen müsste, wenn er von Anfang an ein Performance-Index gewesen wäre?
Keine Ahnung,
Wo der Dow jetzt steht, wissen wir
ich
ja,
weiß
glaube ich,
nur, dass
beide.
bei der DAO ist ja sogar noch mal so eine Sondersituation, weil beim DAO ist es ja so, dass die reinen Aktienpreise eine Rolle spielen und nicht mal unbedingt die Kapitalisierung. Das fand ich ja das Lustige beim DAO.
Richtig, genau.
Da geht es einfach, also deswegen ist zum Beispiel auch die Amazon-Aktie ja nicht im DAO, immer noch nicht, weil die so einen hohen Aktienpreis hat, dass die zu viel Gewicht hätte, ja. Und deswegen sind manche Unternehmen dort im DAO, die viel kleiner sind als beispielsweise Amazon, aber einfach nur aufgrund dass er halt preisgewichtet ist, ja. Aber was er inklusive Dividenden hätte, keine Ahnung, sag du mal.
Also als Beispiel, wir standen ja 98 beim DAO bei 10.000, aktuell krabbeln wir bei 20.000 rum. Mhm. Und wenn der von Anfang an die Dividenden mit berücksichtigt hätte, wären wir bei 650.000 Punkten stehen müssen.
Okay.
Das spielt ja voll zugute, weil du immer sagst, Momentum, Momentum, Momentum ist wichtig. Das ist ja wieder eine Zahl, die ganz klar sagt 20.000 anstatt 650.000. Mhm. Verdammt nochmal, da kann man nur hoffen, dass jeder seine Dividenden hier bekommen hat, wieder reinvestiert hat, dann hätte es funktioniert.
Genau.
Ja. Die Zahl ist erschreckend, glaube ich. Okay, das Thema Punkte haben wir, glaube ich, da auch abgehakt. Lass mal nicht irritieren von den Punkten. Genau.
Okay, ja, dann kommen wir jetzt mal zur letzten Frage, die im Prinzip ja so zwei Fragen in einem sind, die wir ein bisschen zusammengefasst haben. Soll ich einfach beide vorlesen oder wie wollen
genau,
wir das? Okay.
Machen wir so.
Also die erste Frage war, ich lese in News zu einzelnen Aktien immer wieder, dass wenn der Wert einer Aktie einen bestimmten Wert erreicht, sie noch weiter steigen wird. Oder wenn sie einen bestimmten Wert sinkt, sie noch weiter fallen wird. Diese Mechanik würde ich gerne erklärt haben. Also wer bestimmt diese Ober- und Untergrenze mit welchen Kriterien? Und dann geht es noch weiter. Was sind Bären und Bullen? Was ist eine Konsolidierung? Warum wurde der Bereich von 33,90 noch Unterstützung bieten? Und so weiter. Und das ist dann die Überleitung zur anderen Frage. Was denkt denn der Richard über die Chartanalyse? Wie sieht er das Verhältnis von Chart zu Fundamentalanalyse? Schließt das eine das andere aus? Ist eine sinnvolle Analyse nur in Kombination sinnvoll? So, das sind jetzt ziemlich viele Punkte, alles zusammen. Viel Spaß dabei, Richard.
Also da ich ja schon beide Fragen zusammenlegen wollte, zeigt es ja schon, dass die irgendwas mit uns zu tun haben. Bleiben wir gerade bei dem ersten Punkt, wenn irgendwelche Fachleute von Widerstandslinien und Unterstützungslinien sprechen und wenn wir in diesem Bereich sind, dann könnte der Aufwärtstrend weiter intakt sein. Was sprechen die Menschen eigentlich? Ganz einfach, die versuchen anhand des Chartes, anhand der grafischen Darstellung der historischen Bewegung eines Wertes,
ja,
wie es denn weitergehen wird. Es gibt so einen Spruch, alles im Universum hat einen Trend und wenn der beigehalten wird, ist alles gut. Ist ja schön. Das heißt also, Sie nehmen sich zum Beispiel so einen Chart und verbinden die letzten Höchststände miteinander, ziehen einen Strich. Mhm. Und wenn der Wert der Aktie, den man sich anschaut, unter diesem Strich momentan sich noch bewegt, haben wir da oben einen sogenannten Widerstand. Weil man einfach sagt, Mensch, über diese Grenze kam er schon dreimal nicht drüber.
Ja.
Wenn er da wieder dagegen titscht, ist das Risiko sehr groß, dass er da wieder nach unten abprallt. Wenn er es aber schafft, drüber hinwegzugehen, wird der Kurs voraussichtlich weiter steigen. Und genauso haben wir eine Unterstützung, wenn wir sagen, Mensch, wir sind noch nie unter, lassen wir nicht lügen, bei irgendeiner Aktie, unter die 30 Euro gefallen in den letzten 3 Jahren. Wir kamen immer wieder knapp an die 30 und danach sind wir abgeprallt wie von der Mauer und sind wir nach oben gestiegen.
Ja.
Da sprechen dann einfach viele von einem sogenannten Widerstand. Die sagen, da unten kann man noch nie runter, dann wird es aber duster. Und darum ist es einfach, sind es die wichtigen Kennzahlen, die viele, die reine Chartanalyse betreiben, als sehr wichtig erachten. Vielleicht noch ganz kurz die Konsolidierung. Das ist nichts anderes, was wir gerade in den letzten Tagen im DAX sehen. Wenn man eine starke Aufwärtsbewegung zum Beispiel hatte oder auch mal eine starke Abwärtsbewegung und wir dann mehrere Tage also ein leichtes Seitlichpendeln haben,
dann
bewegt sich das Ganze wieder auf einem normalen Niveau und versucht sich wieder Kraft zu fassen, um den nächsten Schwung nach oben zu schaffen. Und da spricht man von der Konsolidierung. Also ganz ehrlich, diese ganzen Marker, die man da bekommt, wenn ihr das nächste Mal so eine Nachricht lest, versucht euch wirklich mal selber das Chart anzugucken. Ihr werdet relativ leicht feststellen, die Daten, die da beschrieben werden, die könnt ihr auch selber recht schnell dann im Chart wiederfinden. Ich habe jetzt nur zwei ganz einfache Beispiele genannt. Über Chartanalyse gibt es unglaublich viele Bücher.
Mhm.
Deswegen diese zwei Punkte für den Anfang. Was ich davon halte, ich hoffe, jetzt haben wir keine allzu vielen Chartanalysten unter mir, die mich gleich steinigen werden. Denn ich sage mal, es ist gut, es zu betreiben.
Ja.
Eine Chartanalyse ist sehr häufig für mich eine Art selbsterfüllende Prophezeiung.
Mhm.
Ich habe jetzt vorhin ein Beispiel genannt mit der Obergrenze. Und ich habe auch gesagt, wenn diese Grenze mal nach oben durchschritten wird, geht man davon aus, dass der Markt weiter steigt. Man kann ja ganz ehrlich, wenn du glaubst,
wenn alle Leute an eine Sache glauben, dann wird es tatsächlich so sein, ne?
Wenn ich nur dran glaube, nicht, aber wenn ich aus dem Glauben auch eine Handlung mache und wirklich dann kaufe und plötzlich viel mehr Käufer am Markt auftreten als davor, dann kommt es zu einer Steigerung. Und genauso, wenn ich sage, ich habe eine Unterstützungslinie und wenn diese Linie gebrochen wird, gehe ich davon aus, befürchte ich, dass die Aktie fällt. Ja, dann verkaufe ich natürlich auch dann, wenn ich an Chartanalyse glaube und sage, Mensch, wenn die Grenze überschritten wird, dann ist nach unten haben noch viel Luft, dann kann sie nach unten abstürzen, dann verkaufe ich lieber. Und wenn plötzlich viel mehr Verkäufer an den Markt kommen als Käufer, ja, dann haben wir genau das, dann fällt die Aktie auch. Was ich aber damit nicht sagen möchte, dass ich Chartanalyse nicht mit in meine Investitionen, in meine Kaufentscheidung oder Verkaufentscheidung mit reinnehmen würde. Ich wäre ja schön blöd, wenn mich gegen den Markt stellen würde. Anhand von so einer Chartanalyse kann ich halt erkennen, welche Vermutungen, welche Trends wahrscheinlich andere Chartanalysten auch ablesen. Also das kann ich mal sagen, die Chartanalyse ist ein sehr gutes Mittel und es ist wirklich so, um zu erkennen, wann steige ich ein, wann steige ich aus. Aber bitte nicht, um zu erkennen, was kaufe ich und was verkaufe ich. Weil dann haben wir wieder neue Marktzeiten, wo Werte gekauft werden, die bekannt geben, ja, voraussichtlich erreichen wir 2007 die Gewinnschwelle, bis dahin machen wir nur Verluste und solche Aktien wurden mit 1000 Euro gehandelt. Also fundamental ist für mich persönlich, das darf ich jetzt hier auch mal sagen, ein wichtiger Punkt, um zu sagen, was kaufe ich? Das muss ich nicht sofort machen. Wenn ich eine Aktie beobachte und sage, das sieht ganz gut aus, da warte ich als den richtigen Zeitpunkt vielleicht auch mal ab. Und den richtigen Zeitpunkt kann ich dann anhand der Chartanalyse oder technischen Analyse feststellen. Und in Kombination, hier wurde ja auch wunderbar gefragt, oder sollte man es beide miteinander kombinieren, finde ich es eigentlich am sinnvollsten, denn ich muss natürlich wissen, was kaufe ich denn überhaupt? Ich muss das Unternehmen kennen, ich muss verstehen, wie das Unternehmen Geld verdient, ich muss auch ein Verstehen und eine Fantasie haben, warum das Unternehmen auch zukünftig besser laufen soll als Alternativen. Und wenn ich da mal eine Meinung gebildet habe, dann kann ich das Ding ja mal auf der Watchlist haben und mal beobachten, wie der Markt so läuft. Und wenn ich dann gewisse Situationen anhand des Charters erkenne, wo ich glaube, da haben wir was und aufgrund der Charttechnik werden da ganz viele bald ein- oder aussteigen, dann kann ich das auch nutzen mir machen. Aber nur das eine, nur das andere finde ich falsch. Ich finde beide Kombinationen eigentlich den sinnvollsten Weg, um eine richtige Anlageentscheidung zu treffen.
Okay, also ich denke mal,
So,
damit ist die
jetzt kann ich dir
Frage.
mal die Frage stellen, was hältst du von Chartanalyse? Haha, jetzt bin ich auch mal gespannt.
Ja, also ich persönlich, ich halte das so ein bisschen für Kaffeesatzleserei, ehrlicherweise. Also ich hab mich so ein bisschen mal eingelesen, aber ich bin halt eher der Überzeugung, dass die Aussage von dem, was heute und was gestern und letzte Woche passiert ist, keinen direkten Einfluss darauf hat, was morgen passiert. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Aktie gestern um 2% gefallen ist, dann ist sie um 2% gefallen. Und ich kann hinterher natürlich perfekt begründen, warum das der Fall ist. Und da ist es ja häufig so, ene mene mu, ja, man sucht sich irgendwas raus, irgendwas aus irgendeiner Begründung, weil die Welt und die ganze Wirtschaft ist so verdammt komplex und es gibt so viele verdammte Einflüsse auf alles, ja, dass es einfach ultra schwer ist, dafür eine Erklärung zu finden. Nun ist es aber so, dass wir Leute, das ist einfach aus der Evolution heraus so, sind wir so gepolt. Wir wollen immer eine Erklärung für alles haben. Und wenn jetzt jemand sagt, ich weiß ganz genau, warum es so passiert ist, dann hören wir dem halt auch zu. Ja? Und wenn jemand sagt, das ist so komplex und so kompliziert, da gibt es so viele verschiedene Betrachtungsweisen, es gibt so viele einzelne Einflüsse, da müsste ich jetzt im Prinzip 2 Stunden lang drüber reden und dann hätten wir immer noch keine Antwort, also so wie Wissenschaft halt ganz häufig funktioniert, ja, dann wird das in den meisten Fällen nicht so gut ankommen. So. Und deswegen, ich bin eher so der Überzeugung, dass zwar langfristig ja, die Börsenkurse oder die Börsenpreise natürlich an die Fundamentaldaten angepasst werden müssen, zwangsläufig, ja, weil jede Gelegenheit, die es im Kapitalismus gibt, die wird ja irgendwann dann auch wahrgenommen und wenn irgendein Unternehmen beispielsweise immer bessere und bessere Renditen macht, dann werden ja die Konkurrenten zwangsläufig darauf aufmerksam und schon kommen immer mehr Leute, die das merken und sagen, boah, geil, dieses Unternehmen muss ich mir sofort holen und schon steigt dann irgendwann der Kurs. Das heißt, es ist eigentlich fast unvermeidbar. Aber das jetzt kurzfristig oder auf die Vergangenheit zu beziehen und dann daraus eine Entscheidung zu treffen, ich persönlich, ich mache das eigentlich überhaupt nicht. Aber was ich mache, ist so ähnlich, wie du das gesagt hast mit der Watchlist, dass ich also schon auch Einstiegspunkte berücksichtige, wo ich sage, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel statt immer nur auf eine Aktie zu gucken, und das ist ein Problem, was Anfänger eigentlich sehr häufig machen,
Ich
was ich
habe
auch.
meine 3 Lieblingsaktien und die drei
Genau,
Lieblingsaktien,
genau.
nur die
Man hat,
beobachte ich.
genau,
Ja,
das
kennt
ist,
man.
das ist nämlich das eigentliche große Problem und das ist ein ganz typischer Anfängerfehler, den ich auch jahrelang gemacht habe. Man sucht sich ein, zwei Aktien raus und die beobachtet man dann wie so ein Jäger auf der Lauer, der im Prinzip immer nur auf ein kleines Eichhörnchen guckt und gar nicht bemerkt, dass es noch ganz viele andere Wildschweine und Bären und so weiter daneben gibt. Eigentlich müsste man also viel systematischer vorgehen, den ganzen Index angucken, eine ganze Branche angucken, alle Aktien miteinander vergleichen und dann, wenn man halt 50 oder 60 Aktien in der Watchlist hat oder sogar 100, ja, und dann auf einmal merkt, okay, es ist eine Aktie gerade hier viel günstiger. Und dann kann man sich angucken, okay, warum, welche News gab es dann da? Dann kann man eventuell eine viel bessere Entscheidung treffen, als wenn man jetzt nur einer Aktie hinterher rennt und wartet, bis die irgendwann mal genau meinem Chartbild entspricht. Weil das kann im Zweifel halt ewig dauern. Ja, da gibt es auch so lustige
Oder
Bilder.
Nie.
Genau, das kann ewig dauern. Also, da gibt es so lustige Bilder bei Facebook, wie einer vorm Computer sitzt und halt sagt so, ja, ich warte noch auf den perfekten Einstiegspunkt. Und das war irgendwie 1995 oder so. Ja, und aber
gut.
Also ich weiß ganz klar, dass und deswegen, das finde ich auch deswegen gut, dass wir hier unterschiedliche Gäste immer wieder reinbringen in den Podcast, weil man muss ja nicht meiner Meinung nach sein. Und ich finde es deswegen gerade gut, auch andere Meinungen hier in dem Podcast deswegen zu haben. Ja, ich persönlich, ich ziehe es halt nicht mit in meine Analyse rein. Also ich gucke mir keine Candlesticks an und so weiter. Ich sage auch nicht, dass es keine Leute gibt, die das machen sollen. Ja? Also von daher.
Ich glaube, wir schicken dir mal zwei Einladungen, wenn Norbert Paul jetzt mal seine Chartanalyse-Seminare macht. Vielleicht guckst du mal das Ganze an.
Genau.
Vielleicht kann er zumindest dich davon überzeugen, dass er zumindest für die einen Ausstiegszeitpunkte die Charts manchmal heranziehen kann,
genau. Nicht
muss. Aber da hast du recht, den optimalen Einstiegszeitpunkt wird man nicht finden und den optimalen Ausstiegszeitpunkt auch nicht.
Ja.
Und wenn irgendjemand in unserem Freundeskreis Leute hat, die behaupten, sie schaffen es immer, ganz ehrlich, dann, naja, macht euch Gedanken, ob es sich mit anderen Sachen nicht wichtiger machen könnte als mit sowas, weil das funktioniert einfach nicht.
Genau, man muss einfach wissen,
nicht geschafft.
Genau, man muss einfach wissen, womit man seine Zeit verbringen will und was einem im Zweifel wichtig ist. Ich habe gestern auch einen Livestream gemacht und hat man es auch wieder sehr schön gesehen, ja, an den einzelnen Aktien. Da hat halt eine Aktie zum Beispiel bei mir dieses Jahr eine Rendite von 60% gehabt, ja, also eine sehr, sehr, sehr gute Rendite und war dann irgendwie um 1.600 Euro im Plus oder so. Und die andere Aktie, es war Microsoft, die war nur irgendwie 22 oder 30% im Plus, ja. Aber,
nur.
Aber die, im Vergleich.
Du weißt schon, Mitleid erregt bei anderen,
aber,
das ist schon klar.
Aber, das war viel mehr Geld. Ja, das war, da war viel mehr, Ertrag. Das heißt, ich konzentriere mich halt einfach darauf, meine Zeit so zu investieren, dass ich möglichst viel Geld verdiene, um das dann zu investieren. Und dann brauche ich auch nicht irgendwie jedes Jahr so viel Rendite, ja, weil im Endeffekt muss man halt immer gucken, womit man seine Zeit verbringt. Aber ich will einfach nur das Thema abschließen und sagen, informiert euch selber und guckt, was für euch schlüssig erscheint und guckt euch vor allem auch immer, ganz, ganz, ganz wichtig, guckt euch vor allem auch immer unabhängige Studien zu dem Thema an und guckt, was die Wissenschaft dazu sagt. Ja? Das ist meiner Meinung nach auch einer der zentralsten Punkte, weil da stellt man immer wieder fest, dass einfach manchmal die wissenschaftlichen Daten komplett an dem vorbeigehen, was in der Öffentlichkeit so alles gedacht wird über ein Thema.
Hat eine Meinung kursiert, genau.
Genau, da habe ich jetzt ganz interessant, nächsten Montag kommt ein Podcast mit einem Wirtschaftswissenschaftler, nämlich zum Thema Rohstoffspekulation. Und da gibt es nämlich wissenschaftlich so interessante Daten und Fakten, die vollkommen an dem vorbeigehen, was wir eigentlich sehr häufig über die Medien mitbekommen und was wir so im Alltag denken irgendwie, wenn es so um Rohstoff-ETFs geht beispielsweise und wie schädlich die doch sind und so, ja. Und deswegen kann ich nur sagen, guckt euch auch immer die Wissenschaft an, auch wenn es im Zweifel länger dauert und man auch mal wirklich ein ganzes Paper irgendwie durchlesen muss, aber es ist wahnsinnig interessant.
Ja, anstatt zehnmal im Tag nach seinen Kursen zu gucken, was andere Alternative mit da reinzuschauen vielleicht.
Okay, dann.
Okay, perfekt. Ich glaube, für nächstes Mal haben wir noch einige Fragen da. Die machen wir einfach im nächsten Podcast.
Die machen wir beim nächsten Mal.
Da gibt es auch noch einige Themen, die sicherlich interessant sein werden.
Genau, weil jetzt musst du dich wieder um die Kunden kümmern. Ja,
also ja, wenn ihr gleich wieder weitergehen, richtig.
Wenn ihr Fragen habt zu euren Trades oder allgemein, dann ruft mal beim Richard an. Wo kann man euch erreichen da?
Wir haben zwei Rufnummern. Eine geht es wirklich um Serviceanfragen, um wirklich Verständnisfragen. Das ist die 0800 226 8853. Und wenn ihr wirklich Fragen zu euren Ausführungen oder auch nicht getätigten Ausführungen habt, dann bitte bei uns am Börsenplatz. Wir haben auch Leute, die rufen an, ich habe den Xetra versucht zu handeln, können Sie mir helfen? Ja, nein. Sie rufen ja auch nicht beim Daimler an, wenn ihr BMW plötzlich anfängt, Mucken zu machen. Also bei Trades, ja, bei uns am Börsenplatz, ich sag's nochmal dazu, 0800 226 88 und dann die 55 hinten. Gerne anrufen, die Nummer reicht von 8 bis 22 Uhr.
Okay, dann vielen Dank und ich wünsche noch einen schönen Handelstag.
Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.